Wir wollen jetzt über Kybernetik sprechen. Im Salon haben wir schon häufig über Bücher über das Silicon Valley gesprochen. Wir wissen, was die Herrschen nennen, was die Denken nennen. Wir haben über verschiedene Formen der Digitalisierungskritik gesprochen. Wir diskutieren auch seit einer Weile, wer regiert eigentlich? Du sagst dann immer in fast leninistischer Tradition, es ist jetzt das Monopolkapital. Na, das ist nicht dein Ausdruck, aber die Konzerne. Ich sage, ja, es ist der Staat. Jedenfalls sind wir hier an so einer interessanten Schnittstelle, denn wir haben viele starke private Akteure bis zu Elon Musk, um den es in dem Buch Kybernetik und Kritik von Anna-Verena Nostoff auch geht. Aber es ist dann auch so, dass wir staatliches Handeln haben, beziehungsweise auch Berater für den Staat, die sagen, mach doch mal das mit Nudging, regiert doch mal anders, setzt doch mal anders Anreize. Und wenn wir uns fragen, wie bewegen wir uns eigentlich durch die Welt, dann können wir auch ja die simple Frage stellen, wer lenkt uns? Und ich bringe ein konkretes Beispiel. Ich bin ja heute Morgen nach Frankfurt gefahren. Und da war es so, dass mir das Navigationssystem sagte, ich soll doch besser von hinten in die Stadt hereinfahren, anders weil der Verkehr vorne sich etwas sehr stauen würde. Darüber habe ich mich aber hinweggesetzt, weil die Macht der Gewohnheit bei mir so groß war, dass ich sagte, nee, ich möchte aber jetzt gar keine neue Straße erkunden, wie ich da in Frankfurt rumlaviere, sondern ich weiß, hier komme ich doch am besten an. Und ich würde sagen, dass ich genau richtig lag, denn die zeitliche Differenz war nicht messbar mehr. Ja. Ich habe mich also über die Kybernetik hinweggesetzt, habe mich nicht von ihr regieren lassen, habe einen kleinen Akt der Souveränität mir erlaubt. Zugleich aber können wir an diesem Beispiel schon sehen, wir lassen uns lenken und entscheiden sehr häufig genau nicht mehr die andere Strecke zu nehmen. Ja. Sind wir denn noch Herr unserer selbst?
Die heutige Episode wird präsentiert von Incogni. Das ist ein virtuelles, digitales, irgendwie unscheinbares Produkt, das ich aber aus eigener Anschauung empfehlen möchte. Ich bin nämlich selbst seit langem Kunde. Worum geht's? Wir alle hinterlassen im Internet Spuren, Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten. Das alles liegt dann irgendwo da draußen auf Seiten, von denen wir noch nie gehört haben. Und das ist nicht bloß unangenehm, sondern das ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Identitätsdiebstahl, Betrugsversuche, Mahnungen für Verträge, die man nie abgeschlossen hat, Konten, die in deinem Namen eröffnet werden. Das passiert Leuten, die denken, ihnen kann das nicht passieren. Und es fängt fast immer damit an, dass persönliche Daten frei verfügbar im Netz herumliegen. Und jetzt ist ja so, die Datenschutzgrundverordnung nervt uns alle im Alltag ein wenig. Wir klicken endlos Cookie-Banner hier, Einwilligungsdialoge da. Aber sie hat uns ein wichtiges Recht gegeben, das die meisten von uns nie nutzen, das Recht auf Vergessenwerden. Wir haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass die eigenen Daten aus dem Netz entfernt werden. Das Problem ist nur, diesen Anspruch selbst durchzusetzen, bei Dutzenden oder Hunderten von Seiten, das ist kompliziert. Incogni schickt mir also monatlich Berichte, aus welchen Datenbanken ich wieder gelöscht wurde. Deren Namen habe ich, so wie sie mir aufgezählt werden, alle noch nie gehört und ihr kennt sie sicherlich auch nicht. Und genau da hilft euch Incogni. Incogni kennt die dunkle Seite des Netzes und setzt dein Recht dort für dich durch. Man bekommt also regelmäßig Updates. Hier wurde etwas entfernt, dort läuft ein Auftrag auf Löschung. Und was ich besonders gut finde, ist das Feature Custom Removal. Man kann neben den großen Datenbanken, die dort automatisch gelistet sind, nämlich noch ganz gezielt bestimmte Seiten angeben, auf denen man seine eigenen Informationen gefunden hat und von denen man runter will.
Also, die DSGVO gibt dir das Recht und Incogni sorgt dafür, dass es auch tatsächlich passiert. Wenn ihr das ausprobieren wollt, geht auf incogni.com/20er und gebt den Code 20er ein. Damit bekommt ihr 60% Rabatt auf den Jahrestarif. Nochmal incogni.com/20er, Code 20er. Der Link ist auch in der Episodenbeschreibung.
Also, es ist natürlich ein Trugschluss, dass du glaubst, du hättest dich über die Kybernetik hinweggesetzt. Denn du hast ja dein Navigationssystem nicht ausgeschaltet, als du dann doch den anderen Weg gefahren bist. Du hast halt als Empfänger eine eigene Entscheidung getroffen, aber trotzdem das Signal an alle zurückgesendet, der Weg ist frei und das ist die Zeit, die man braucht, um ihn entlang zu fahren. Das heißt, sehr viele Leute hinter dir, unwissend, hätten sie dir dankbar sein sollen, dass du ihnen gezeigt hast, die Schneise ist da. Und alle Rückkopplungstechnologien, die diesen Informationsfluss in die anderen Autos hinter dir vermitteln, den bist du sozusagen nicht ausgewichen.
So hat mich auch das Navi noch gefragt, ob eine Baustelle noch genau vorhanden sowas, sei hier in Frankfurt. Und ich habe auf Nein geklickt, denn sie war tatsächlich nicht mehr da.
Siehste, so, das zum einen kennen wir. Da würde ich sagen, wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein neues Buch, denn wir haben alle mehr oder weniger lesend, schreibend an dieser digitalen Debatte, wie wir sie so 2010, dann kommt Snowden, Frankfurt Schirmacher stirbt, wie auch immer. Sehr viel dramatische Ereignisse und dann schlief das so ein und jetzt 10 Jahre später wachen wir plötzlich wieder auf und haben solche Bücher,
ja,
die aber durchaus einfach auch 2015 hätten geschrieben werden können. Denn so nah traut sich ja die Autorin an die Empirie irgendwie nicht ran. Also man erfährt, dass es X gibt und dass es mal Twitter hieß und dass es so Facebook gibt. Aber so richtig im Detail, wo ich mir denke,
naja, es gibt schon einige KI- und Beherrschungsfantasien gibt es ja hier, okay, durchaus.
Für 600 Seiten hätte ich gedacht, ein bisschen mehr. Aber
es ist ja eine Geschichte, ne? Oder eine Theorie der digitalen Regierungskunst, so der Untertitel. Zugleich würde ich auch sagen, es ist tatsächlich auch eine Geschichte der Kybernetik, die sie uns hier erzählt.
Ja, aber dann kurz die Frage. Also wir leben ja heute nicht gerade in Zeitaltern, in denen wir händeringend investigativen Journalismus brauchen darüber, wie wir hineingenatscht werden, ohne Bewusstseinsbeteiligung, dass jetzt die Krankenkasse doch nicht mehr so gut funktioniert und die Rente teurer wird, ohne dass wir direkt was davon haben und so weiter und so fort. Ja. Also ich sehe eigentlich, ist jetzt keine Kritik am Buch. Ich halte das Buch für sehr wichtig und sehr notwendig. Ich finde nur die Argumentation in dieses Feld, ja, ist ein bisschen nicht ganz gelungen, also einiges im Buch ist nicht ganz gelungen, denn wir sehen ja doch allerorten so den Befehl und wir hören auch gerade sehr, dass die Jugend mal so Vorlieben hatte, dass man sich Yoga freitags wünscht und deswegen früheren Feierabend, dass wir jetzt doch wieder einen sogenannten Arbeitgeberarbeitsmarkt haben, in dem genau diese Spirenzchen und so nicht gelten, sondern eigentlich dann doch wieder der alte Befehl, die alte Verordnung, im Vertrag muss drinstehen, wie die Arbeitszeiten sind, bla bla, und hier wird niemand genatscht. Und in, würde ich jetzt sagen, einem der drängendsten Fälle ist es richtig krass gescheitert. Man hat nämlich den Leuten das Angebot gemacht, arbeite doch länger, dann kriegst du mehr Rentenzuschläge, du verzögerst das alles ein bisschen, es gibt pro Monat so und so viel mehr Geld und so und die Leute sagen alle, nee, ich verlasse den Arbeitsmarkt. Da hätte ich jetzt gesagt, also das ist doch das Einfallstor für Nudging. Man muss nur den Komfort so ein bisschen erhöhen, den Leuten sagen, wir haben jetzt im ganzen Haus Rolltreppen und überall sind Klimaanlagen und die Leute würden ja zur Arbeit strömen. Aber genau dieses Phänomen sehen wir nicht, ja. Also wir haben ganz viel Nudging in der Gesellschaft. Technologiegetriebene Login-Effekte, bei denen wir viel zu spät merken, dass wir entschittifiziert wurden. Aber ausgerechnet in der Politik habe ich gerade ein paar Schwierigkeiten, das zu sehen.
Das ist völlig richtig, die Beobachtung. Ich habe auch bei der Lektüre so häufig daran gedacht, auf welche Diskurse fußt das jetzt gerade und wo finden wir das? Vielleicht kann man erstmal sagen, wir haben eine Ungleichzeitigkeit, nämlich zum einen erleben wir eine Ära des Nudgings nach wie vor und das merken wir laufend, wenn wir AGBs anklicken und sagen, naja, wird schon alles gut gehen, oder eine Sphäre der Kybernetik, die dann auch Eva von Redeker dazu führt, zu sagen, wir haben es mit einer Verflixung zu tun, wir regen uns auf, warum klappt das eigentlich nicht, wir wissen nicht, wohin mit unserer Wut, weil niemand mehr dafür verantwortlich ist, es ist dann die Feedbackschleife, die dafür sorgt. Und zugleich haben wir, ich würde sagen, seit Corona und dann aber noch mal im Zuge des Krieges ganz besonders eine Rückkehr der wirklichen Herrschaft, die auch deutlich sichtbar ist und Ansagen macht und auch genau dafür gefeiert wird, wenn Friedrich Merz nochmal erklärt, jetzt ist aber mal Schluss mit Work-Life-Balance, jetzt muss in die Hände gespuckt werden, denn Wirtschaftswachstum muss her. Insofern ist interessant, dass da, wo die Krise größer wird, könnte man festhalten, dass Nudging, das ein bisschen mehr Komfort verspricht, uns dann aber in neue Abhängigkeitsbedingungen bringt, nicht mehr das gewählte Mittel. Man hat ja jetzt noch mal so einen Versuch mit diesem Rundschreiben an alle jungen Leute, füllt doch mal so einen Brief aus für die Bundeswehr und dann werden wir schon sehen. Ihr werdet bestimmt dann auch freiwillig kommen. Momentan sieht es nicht danach aus, als würde das, ja genau, es hat genau 300 Leute genatscht und sonst niemand mehr. Das heißt, dann muss der Staat doch die Samthandschuhe ausziehen, dann geht es anders. Aber bevor wir zu dieser Theorie des Nudgings gleich kommen, und die hängt ja mit der Kybernetik zusammen, deswegen reden wir so dazu.
Außer natürlich, wir übersehen etwas, dass es nämlich durchaus Nudging ist, in der Berliner S-Bahn keine Klimaanlage zu verbauen, während man in jedem Auto seit 20 Jahren eine Klimaanlage findet. Nur dann regieren die Unternehmen und nicht die Politik.
Ja, da hast du recht, denn was wir ja schon erleben als allgemeines Nudging, ist, dass wir dahingehend regiert werden von einem Niemand. Ich würde ja doch aus marxistischer Perspektive sagen, man kann das schon sehr häufig Kapitalismus nennen.
Ja.
Ein Niemand, der uns in eine Richtung führt, wo man sagt, also wenn du es dir leisten kannst, dann wird es auch jetzt gar nicht schlimm für dich werden. Nämlich dann kannst du ja dich gut mit einer Klimaanlage ausrüsten zu Hause, dann macht der Klimawandel dir nichts aus. Öffentlicher Nahverkehr funktioniert nicht, du hast das Auto, du hast keine Lust, jetzt weit draußen irgendwo was einkaufen zu gehen, lass es dir doch kommen. Also du hast auf dieser Ebene, also mit dem Geld ermöglichst du dir das, natürlich ganz viele dieser Formen. Und das ist ein Nudging, das dann einfach stattfindet, dass man feststellt, also mit Geld kommt man weiter. Aber das ist ja nur eine Komponente des Nudgings. Es ist ja ein Buch auch nicht über Nudging, sondern ein Buch über Kybernetik. Kybernetik und Kritik heißt es. Auf dem Umschlag ist nur ein Satz, den wir dort finden. Die Kybernetik ist überall wie Luft. Was hier erstmal gesagt wird, ist, über Kybernetik wird so wenig geredet. Das ist auch ein Begriff, der jetzt uns nicht laufend unterkommt. Das liegt aber nicht daran, dass die Kybernetik verschwunden ist, sondern die Kybernetik, also eine besondere Form der Regierungskunst, ist jetzt eigentlich überall. Wie würdest du denn Kybernetik übersetzen? Wie versteht man Kybernetik, dass man sagt, aha, das ist damit gemeint?
Ja, Kybernetik ist auf der einen Seite, muss man echt sagen, ein cooles Wort. Wir kennen ja die englische Entsprechung Cyber.
Ja.
Und über Cyber hat es ja auch so einen popkulturell-politischen, plötzlich war so Cyber und so weiter, ne? Bis dann Merkel das alles auf den Boden warf und sagte Neuland.
Ja.
Also ein urdeutsches Wort wieder. Nun ist es so, in der Soziologie gab es immer die Frage, ob man einen Schritt weitergehen kann zu Sachen, die man noch nicht sieht, aber schon beschreiben kann. Dann kamen wieder andere und meinten, nee, erstmal die Geschichtswissenschaftler abwarten lassen und dann im Nachhinein die stratifizierte Gesellschaft beschreiben, aber erstmal in der funktional differenzierten Ankommen und so weiter und so fort. Ja. Und in diesem Kybernetik-Begriff steckt so diese Frage drin, ob man eine ganz große Überwindung machen kann, nämlich keine Hierarchien mehr, keine Organisation mehr. Man hat dann so diesen Verlegenheitsbegriff des Netzwerkes, bei dem sich Systemtheoretiker wieder fragen, ist das ein Grundbegriff, kann man das einbauen in Interaktion, Organisation, Gesellschaft oder nicht? Und Kybernetik, finde ich, ist dann auch ein Verlegenheitsbegriff. Nun haben wir das Buch nicht vollständig gelesen. Also wir lesen die Einleitung, wie angekündigt, und dann die Gegenwartskapitel 7 und 8. Ich habe nochmal...
Also insgesamt hat das Buch 650 eng bedruckte Seiten und erzählt auch die gesamte Geschichte der Kybernetik mit den Macy-Konferenzen. Wenn man da punktuell reingeht, findet man wirklich viele, viele interessante Passagen. Ja, wir wollen jetzt aber mal den Sprung gleich in die Gegenwart wagen.
Genau. Gegenwart und dann das eine empirische Beispiel CyberSyn, als in Chile in den 70ern versucht wurde, in so einer raumschiffartigen, also wie bei Captain Kirk auf der Brücke, so mit kleinen Knöpfchen die Autos zu lenken, die von Fabrik zu Fabrik fahren und so. Sehr interessanter Fall, der leider nicht sehr tiefschürfend bei ihr behandelt wird. So, Kybernetik ist nun ein Begriff, der uns etwas verdeutlicht, was schwer zu fassen ist, weil wir die Feedback-Schleifen, die er beschreiben will, nicht in voller Gänze verstehen. Ja. Sachen passieren einfach. Es gibt einen Einfluss der individuellen Vorlieben, es gibt einen Einfluss von Bürokratien, Verwaltungen, die ja manchmal wie Gefängnisse, also bei Max Weber sehen wir ja, wird es ja beschrieben, wie hart das ist. Dann haben wir die Natur, dann haben wir Situation, Spontanität, was auch immer, es passieren so Sachen. So, wir haben es also mit so einer, finde ich, einem Verlegenheitsbegriff zu tun, der uns auch so eine Forensik nahelegt, nämlich etwas finden zu wollen, was schwer greifbar ist. Unter diesen Gesichtspunkten finde ich diesen Einstieg sehr gut.
Ja.
Denn sie kommt auf diesen Sandy Pentland, der auf Twitter einfach schreibt, ja, bei uns am MIT ist Kybernetik überall und nirgendwo. Also wir haben es zumindest nicht mehr als Begriff, aber jedes Mal, wenn wir drüber nachdenken, denken wir uns, müssen wir doch eigentlich mal beschreiben. Wir haben es also mit einer, würde ich jetzt mal so reformulieren, gemeinsam geteilten, aber unscheinbaren Hintergrundrealität zu tun, die wie eine Natur, ja, morgens geht halt die Sonne auf, da brauchen wir keine Theorie, so, ja, also die einfach passiert.
Und die funktioniert über Steuerung, Regelung, Kommunikation?
Ja, und die, ab jetzt wird es nämlich knifflig, weil der Kybernetik-Begriff ist jetzt technologisch sehr aufgeladen.
Mhm.
Während er das Phänomen, was er beschreibt, ständige Feedback-Loops, keiner greift mehr steuernd ein, sondern Sachen regulieren sich vielleicht auch so von alleine. Man gibt so vorher so Regelungen an und dann pendeln sich so wie so eine Wasseroberfläche, findet alles so eine Balance. Ja. Dafür brauchen wir grob keine Technologie.
Das fehlt im analogen Raum.
Das kann man auch mit Geld regulieren oder so. Ja. Also
ja.
Wir haben ganz viele Regularien, die nicht zwingend so auf, dafür brauchen wir jetzt Technologie und so, sondern das Phänomen, was sie beschreibt, dass irgendwann nicht mal der Herrscher vorbeikommen musste und so weiter, um irgendwie den Befehl loszuwerden. Ja, das haben wir grundsätzlich seit dem 12. Jahrhundert, seit man in Städten die ganze Zeit den Fremden gegenübersteht und der plötzlich wissen möchte, ja, wie koordinieren wir uns denn jetzt? Wir sehen uns gerade und wir sehen uns auch nie wieder. Kriegen wir das jetzt gut über die Bühne? Und dann kommen einfach alle und sagen, ja, mach's doch mit Geld. So.
Mhm.
Jeder hat einen Rechtstitel, jeder hat Vermögen, also wird das jetzt geklärt. Und wenn niemanden totschlägt, kommt auch kein Dritter in den Bund. Aber falls doch, dann schon. Ja, dann hat man es plötzlich mit der Isolierung des Verbrechers zu tun, ja, die Devianz ausgelebt hat. In der Hinsicht finde ich es in diesem Kybernetik-Begriff immer zu viel und immer zu wenig.
Ja.
Man darf ihn nicht so verherrlichen als, oh, Cyber-Kybernetik ist voll geil, da muss man sich jetzt, ja, man hört schon wieder alle LinkedIn-Berater, die jetzt irgendwie auf Kybernetik gehen und so. Auf der anderen Seite ist es halt so eine wirklich große Selbstverständlichkeit. Ja, Sachen regulieren sich von alleine. Es muss nicht immer die Politik oben einen Kanzler gewählt haben oder so. Das geht auch alles gut ohne.
Denn das ist ja einen Strang, den wir hier schon lange verfolgen, einfach von Anfang an, dass wir sagen, ja, es gibt Politik, die Bundespolitik beispielsweise, die wirkmächtig ist. Aber was ist eigentlich, wenn der Algorithmus bei Instagram verändert wird?
Genau.
Was ist, wenn ein neues technisches Gerät auf den Markt kommt, mit dem man plötzlich verfolgen kann, wo gehen die Kinder hin? Oder wo geht die Freundin hin und was bedeutet das dann in der Herrschaftsausübung, wenn man in dieser Weise plötzlich regieren kann, bekommt also Feedback von einem kleinen Gerät gesendet. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir über Informationen verfügen, die wir vorher nicht hatten? Wie verändert das unser Dasein? Welche Rückkopplungen sorgen für das eine oder das andere, welche Steuerungsprozesse werden auf den Weg gebracht. Das heißt, wenn wir so viel über Politik reden, vergessen wir oft diese untergründige, diese unsichtbare Politik, die die ganze Zeit vorhanden ist und die unser aller Leben bestimmt. Am Smartphone kann man es am allerdeutlichsten sehen.
Mhm.
Anna-Verena Nosdorf hat ja auch schon mit Felix Maschewski ein Buch über Wearables geschrieben.
Mhm.
Also die Sachen, die wir so mit uns herumtragen, die uns vermessen und uns Feedback geben darüber, ob du gut geschlafen hast oder noch 10.000 Schritte gehen musst. Diese Art der Herrschaft ist also das Thema. Und wir steigen jetzt mal ganz tief ein, was wir denn da ableiten können, wer beherrscht uns denn eigentlich und wo sind wir souverän und wo nicht, oder kann man vielleicht diese Frage gar nicht mehr stellen. Das jedenfalls kann man hören, wenn man uns abonniert, den Salon der neuen 20er abonniert, einfach auf neue20er.de. Da gibt's die Links zu Steady, Apple und Patreon. Wir freuen uns, wenn ihr die Diskussion verfolgt und damit knüpfen wir dann auch an die großen Debatten, die wir schon im Salon hatten, nämlich zu der Frage, wer herrscht hier eigentlich? Und aber auch der Frage, wie groß ist diese Macht der Digitalkonzerne?
Also zu den großen Schicksalsfragen.